Mein Satsang wieder euch.
Ah, schön.
Eine ganze Menge.
Wieso seid ihr denn da?
Man geht meist nur zu Veranstaltungen, die man schon kennt. Restaurants, die man kennt, Plätze, die man kennt, Gedanken, die man kennt, die denkt man immer wieder nach. Man probiert dann nicht selten Neues aus. Schön, dass ihr was Neues ausprobiert. Schön, dass ihr da seid. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Satsang ist eigentlich nur eine kurze, schnelle Einführung für die, die zum ersten Mal da sind. Eigentlich eine schöne, frohe Botschaft, dass es eigentlich gar nicht so viel zu arbeiten gibt an sich selbst, wie man immer meint. Es ist gar nicht so viel verkehrt mit einem, wie man denkt. Dieses Arbeiten an sich und das Verbessern an sich ist alles wunderschön, nur es geht an der tatsächlichen Realität enttäuschenderweise vorbei. Deswegen, ich kenne das, manche arbeiten an sich jahrelang, jahrzehntelang und wie es so schön heißt, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Es ist wirklich zu empfehlen, dass es so nah wie möglich sei an dem, was man mit Herr meint. Es ist nichts Patriarchalisches, nichts Übergeordnetes, keine Instanz, die irgendwo im Himmel irgendwo lebt. Auch nicht eine ominöse, energetische Realität. Eine Art von geistiger Wahrheit, die es irgendwo gibt. Oder eine Art von chemisch-physischer, spiritueller Natur. Irgendein Zentrum, eine geheimnisvolle Macht und Kraft und ein Code. Da Vinci Code und was weiß ich. Und Sophokles und Sokrates Codes und all diese anderen Codes. Nein, es ist viel einfacher. Und ich würde nicht hier sein und nicht zum Satsang einladen, wenn ich selbst nicht durch all diese Labyrinthe gegangen wäre. Und wir Menschen haben es immer schwer mit einfachen Wahrheiten. Ein Freund von uns allen, der im Nahen Osten geboren wurde, in einer schwierigen Zeit. Nahost war immer eine schwierige Zeit. Damals und wie heute auch. Der Manuel, der später Jesus Christus genannt wurde, seine Mama als Jungfrau hat ihn damals empfangen dürfen. Man hat damals dann auch ein riesen Spektrum draus gemacht, später natürlich um diesen Mann. Ein einfacher, liebenswerter, wahrheitsliebender und wahrheitssprechender Mensch. Den hat man später dann zu einem Jungferngeburt degradiert. Weil das normale Menschliche kann gar nicht so göttlich sein. Deswegen, der hat auch immer gesagt, entspannt euch. Es gibt nicht so viel zu tun, wie ihr meint. Er hat dann dieses Beispiel auch von den Lilien im Feld erwähnt. Ihr kennt es vielleicht. Was sorgt ihr euch so sehr? Warum? Warum? Man meint schon fast, Mensch zu sein heißt sich Sorgen machen, Probleme bewältigen. Die Leute konnten es irgendwann nicht mehr hören. Sorgt euch nicht, die Lilien im Feld, alles ist wunderbar. Und dann sehen sie in ihren Alltag, wo es ist nichts wunderbar. Die konnten es irgendwann nicht mehr hören und haben diesen wunderbaren Buddha, diesen wunderbaren Menschen, Gottes Sohn, er hat sich selbst immer als Menschensohn betrachtet und erklärt. Ein großer Yogi, er war auch in Indien gewesen, hat viel gearbeitet. Er wusste, worin diese Arbeit bestand, nämlich letztendlich dieses Gefühl von an sich arbeiten zu müssen, irgendwie zu bewältigen. Und die Erkenntnis war, hey, es gibt gar nicht so viel zu tun. Mach deine Arbeit, mach deine Übung so gut du kannst, so wie du ein schönes Frühstück bereitest oder ein Abendessen oder Freunde einlädst zu dir. Sei menschlich, sei einfach. Mach immer, was zu tun ist, ob das Yoga ist oder ein Abendessen ist. Oder ein Kinobesuch mit lieben Freunden ist, egal was du machst, mach es mit Wahrheit, mit Aufmerksamkeit, mit Authentizität, mit Menschlichkeit. Darum geht es eigentlich im Satsang und darum geht es in jeder Form von spirituellem Wachstum und Yoga hat das zum Ziel, eben unser höchstes Potenzial zu entfalten. Und hier ist auch schon eine kleine Falle auch im Betriebssystem, in der Inhaltsangabe steht nicht drin, was das Ziel denn genau ist. Manche Bücher nennen das Erleuchtung, Erwachen, Manche nennen das den Zustand von Samadhi, der anhaltend ist. Sahaj Samadhi. Weil manche Samadhis, die dauern nur ein Wochenende. Oder wenn gerade der Beziehungspartner weg ist und man ist total glücklich und plötzlich kommt er oder sie herein, ein Wort, und man ist sofort wieder aus dem Samadhi draußen. Diese Art von Samadhis, die kennen wir. Das heißt einfach, da ist nichts schlimm oder nichts Falsches dran an diesem Samadhi. Heißt einfach nur, dass es noch nicht so ganz vertieft wurde. Darin besteht schon eine Art von Arbeit, sich immer wieder dran zu erinnern. Aber in der Essenz, liebe Freunde, in der Essenz sind wir immer schon da, wo wir hin möchten. Unser Verstand erlaubt es nicht, das zu realisieren, das zu integrieren und es in Ruhe zu lassen. Das ist die gesamte Botschaft, das sogenannte Evangelium von dem Menschensohn aus dem Nahen Osten. Buddha hat es Nirvana genannt. Manche andere Philosophen und erwachte Buddhas haben es Shunyata genannt. Absolute Leere, wenn der Verstand still ist. Und der Verstand ist still. Wer nicht still ist, das bist du. Der Verstand ist ein Auto, ein Werkzeug, ein Instrument. Wir haben nur gelernt, ständig im Verstand herumzustochern und uns Dinge vorzustellen, zu reflektieren, zu projizieren und lassen uns selbst nicht in Ruhe. Und Satsang ist eine Einladung, die Kunst zu erlernen, dich selbst zu lieben, zu akzeptieren, dich so zu lassen, wie dich die Schöpfung, diese wunderbare, geheimnisvolle und offene Schöpfung gemacht hat. Darin besteht auch ein hohes und großes Ziel des Yoga. Menschlichkeit, Einfachheit. Es geht nicht nur um Flexibilität. Wer kann weiter und länger in Shirsasana verbringen oder in Trikonasana noch tiefer runterkommen und so weiter. Und wer kann Bhujasana am besten machen. Darum geht es eigentlich im Satsang. Und ich habe selbst jahrelang, jahrzehntelang in den 70er Jahren angefangen, 80ern Yoga praktiziert und Meditation und alles, was mir vor die Hände oder in die Hände geriet, praktiziert und gemacht, um zu erkennen, dass die Essenz immer schon da ist, erwacht ist. Während ihr übt, während ihr meditiert, während ihr eure Übungen, euren Alltag oft bewältigt, erinnert euch, ihr seid schon da, wo ihr hinkommen würdet, könntet, solltet, möchtet. Ihr seid bereits da. Niemand ist hier als verlorenes Individuum hineingeboren worden. Jetzt muss er das durchleiden. Irgendwie halbwegs durchkommen. Wacht auf aus dieser selbst auferlegten Hypnose. Seht, dass alles bereits da ist. Es ist bereits alles da. Und ich weiß, dass es ein Stück Arbeit bedeutet, das immer mehr in den Alltag einzuladen, dieses Wissen. Denn sobald du diesen Raum des Akzeptierens und Loslassens und des liebevollen Annehmens verlässt, bist du im Getümmel und Gewimmel dieser sogenannten Realität. Und hier auch eine weitere gute Botschaft. Diese Realität ist gar nicht so real, wie wir meinen. Sie ist nicht so real. Wir haben gestern mal kurz erwähnt, dass selbst Materie, also das, was man anfassen kann, gar nicht so real ist, wie wir meinen. Und auch eine feine Substanz aus dieser materiellen Dimension, nämlich Gedanken, sind genauso innerhalb nur dieser Dimension real, nicht an und für sich existent. Dieser Körper, nur ein kurzes Beispiel, ist nur für eine kurze Zeit über real. Unser persönliches Leben als ein Ich, als ein Individuum, als eine Frau, als ein Mann, als jemand, der dies und das erreichen möchte. Wie lange dauert es schon? Wenn du dich gut ernährst, vielleicht 80 Jahre. Wenn du gut auf deine Gesundheit aufpasst, 90 Jahre. Makrobiotisch und vegan und meditieren und nicht rauchen und nicht saufen. Vielleicht 100 Jahre, lass es 120 Jahre sein. Aber irgendwann ist das Haltbarkeitsdatum erreicht und dieser Körper geht auch weg. Und es ist tatsächlich so, dass in dem Augenblick, wo du innehältst und Kontakt hast mit dieser Essenz in unserem Herzen, diese Präsenz, die jetzt in diesem Moment, in diesem Raum, in jedem von uns da ist, noch vor deinem Herzschlag, vor deinem Atem, vor dem, was du hörst, vor dem, was du siehst, unter allem, was dir geschieht, ist eine ominöse, namenlose. Deswegen haben wir gestern auch in einigen Mantren No Name gesagt, No Name. Manche probieren das irgendwie zu bezeichnen. Wir sagen manchmal Gott dazu, Namenlosigkeit, Shunyata, Zero, Nirvana, Auslöschen der Kerze. Da ist was und es lohnt sich, sich mit dem anzufreunden, meine lieben Freunde. Es lohnt sich. Wenn du mich fragst, ob dieses Leben einen Sinn hat, ja, es hat einen Sinn, sich mit dieser Essenz zu verbinden, diese Essenz wahrzunehmen, diese Essenz zu realisieren. Es ist nicht so, dass das Leben weniger Spaß macht, sondern es macht sogar noch mehr Spaß. Wenn dir was gelingt, ist es wunderbar. Du tanzt aus Freude. Du sitzt nicht da wie ein steinerner Buddha, dem Freude scheißegal ist. Weil das sieht einfach cool aus. Und bist zu Tode betrübt, wenn was nicht gelingt. Nein, wenn was nicht gelingt, ist es auch okay. Denn in diesem Theater des Lebens gelingen manche Dinge eben nicht so, wie du sie dir vorstellst. Ist absolut okay. Ist nichts verkehrt mit dir, nichts verkehrt mit der Welt. Ist vielleicht schwer für Perfektionistische aus diesem Kulturkreis, das anzunehmen. Für uns im Süden Europas ist es völlig okay, weil da haut eh nichts hin. Und in Indien sogar gehen die so weit, dass auch wenn es in diesem Leben nicht geklappt hat, we take another life. Next life, no problem. Aber hier, in diesem Kulturkreis, möchte man alles möglichst schnell schaffen und so gut wie möglich. Und so klar und so präzise und so genau und perfekt wie möglich. The perfect enlightenment. Zu mir kommen auch oft Leute in Satsang, die möglichst schnell durch diesen ganzen Schlamassel hindurch möchten. Deswegen wollen sie Erleuchtung. Und die fragen mich immer, wie kann ich möglichst schnell in die Erleuchtung geraten? Weil sie dem Schlamassel des Lebens entkommen möchten. Die möchten endlich auch da sitzen wie ein Buddha, nicht nur wie der im Wohnzimmer immer rumsitzt, sondern wie eigener, echter Buddha, wo alles nur Sunshine ist. Übrigens ist die Sonne gleich gekommen. No, this is not the way, because you are the way. Versucht dieses Schlamassel, dieses Auf und Ab des Lebens nur als eine Stütze, als eine Hilfe zu sehen, oder meinetwegen auch als, wie heißt es, als Schleifpapier, der den Diamanten in uns zum Scheinen bringt. Das, was dir nicht gelingt, ist genauso wichtig wie das, was dir gelingt. Weil dadurch lernst du auch mit dem Ab im Leben auch umzugehen. Ist wichtig. Wenn dir alles nur gelingt, ist es total langweilig. Das ist so, wie wenn jemanden ständig nur Schokolade füttert von hinten und vorne, der kann nicht mal irgendwie ein anständiges Bier genießen, was er nicht gekannt in seinem Leben. Das ist wunderbar. Ein Buddha ist jemand, der alles auf und alles ab gleichermaßen genießt und zulässt. Der Rest der Veranstaltung gehört euch. Ich habe euch von meiner kurzen Geschichte erzählt, was Satsang ist. Ihr könnt gerne nachfragen, wenn euch was interessiert. Darin besteht auch überhaupt Satsang, um Klarheit in diesen Dingen für dich zu bekommen. Praktizieren ist gut, Klarheit ist noch besser. Ihr seid herzlich eingeladen, Fragen dazu zu stellen. Sehr, sehr willkommen. Sonst werde ich euch weiterhin belehren. Und in meiner Erfahrung hat Belehrung nie jemand irgendwas gebracht. In meinem Fall zumindest hat es nicht funktioniert. Die haben mir immer neue Konstrukte gegeben. Denn es hat letztendlich mit Liebe zu tun, mit dem Durst. Wenn ein Brunnen zu dir kommt und sagt, hey Kumpel, hier ist so viel frisches Wasser, sauf! Ich sage, ja, ich habe aber gerade schon getrunken. Morgen, wenn ich wieder Durst habe. Und so verbringen wir unser Leben damit. So sauft. In diesem wunderschönen Moment, in diesem herrlichen Platz, in dieser herrlichen sonnenbeschienenen Stadt. Ist es nicht herrlich?
Ja.
Schön. Wenn es irgendwas mehr braucht, lass es mich wissen. That's what Satsang is all about. Oh. Von dir? Wow, very nice. Deine?
Aber.
Nee. Yes, ja.
Also, ich habe eine Frage. Ja. Zu, manchmal, wenn ich da sitze und ja. zum Beispiel eine lange To-Do-Liste und dann kommt irgendwie die Sonne und der Nebel und auf einmal geht dieses Feld auf und dann bin ich einfach nur und habe so das Gefühl, dass ich halt meine Essenz spüre und keine Gedanken habe und den totalen Frieden. Und dann fällt mir aber auf, dass ich, wenn ich ein paar Minuten so gesessen bin, dass dann so eine Unruhe kommt, wo ich mir denke, und jetzt? So irgendwie... Dann kommt so eine leichte Angst, dass ich jetzt hier den ganzen Tag sitze, weil ich will eigentlich aus diesem Gefühl nicht raus und aus diesem Zustand. Und wenn, sobald ich dann an diese Angst denke, dass ich das aber, weil die Realität ist ja, wenn ich das nicht mache, kommen Konsequenzen und dann ist überhaupt kein Frieden mehr, sondern Stress. Und dann fange ich an, mich abzulenken oder dann texte ich einer Freundin oder hinterlasse eine Sprachnachricht. Und dann ist die Zeit, wo ich in diesem schönen Zustand war, damit gefüllt, dass ich mental irgendwas erkläre. Also ich hole mich quasi mit Absicht aus diesem schönen Zustand ständig raus.
Mhm.
Und ich frage mich, wieso.
Ja, yes. Das ist die gleiche Frage. Sehr gut, sehr schöne und sehr wichtige Frage. Ich glaube, das ist stellvertretend für viele von uns. Denn wir kennen diese Zustände von absoluter Ruhe und Frieden und Stille. Und dann treibt uns irgendwie etwas an. Manchmal ist es die Sonne, manchmal ist es ein Gedanke, der vorbeikommt, der sich sehr, sehr nah heranschleicht, dem man dann auch nachgibt und sich gleichzeitig auch darüber ärgert, dass man ihm nachgegeben hat. Wieso schreibe ich schon wieder eine SMS, liebe Gabriele? Wieso schreibe ich gerade diese Scheiß Gabriele? Ich habe dich so lieb und ich würde, wieso schreibe ich diese Scheiß? Dieses Theater, das kennen wir, das ist einfach, es scheint etwas... dein Interesse so angelockt zu haben, dass du dem nachgegeben hast und hast auch diese Hingabe an die Essenz für einen Moment verloren und vergessen. Das meine ich mit dem Auf und Ab. Sehr, sehr wichtig, während du das Verlieren siehst, dich dabei zu beobachten, das wahrzunehmen und mehr brauchst du damit nicht machen. Einfach nur wahrnehmen, dich nicht beurteilen, was man oft macht. Und das ist das eigentliche Problem, man beurteilt sich und verurteilt sich. Wieso schaffe ich es nicht, verdammt nochmal, in diesem ruhigen Zustand zu verweilen. Wieso? Bin ich noch zu schwach? Ich probiere es mal nochmal. Ganz hart, aber jetzt wirklich nicht. Und es ist dieser ständige innere Kampf. Meine Empfehlung ist, auch damit sanft und liebevoll umzugehen. Wenn dich etwas rausbringt aus diesem Zustand, sieh es an, akzeptiere es. Wenn du es ansiehst, es ist eine unheimlich große Macht. Denn das, was man sieht, verliert seine Macht, das, was man nicht sieht und dem man nur sozusagen Reaktionen entgegenbringt, wieso schon wieder und ich schon wieder und ich, dann gewinnt es nur noch mehr Kraft. Einfach nur sehen, ah, das, ah, jetzt bin ich schon wieder draußen. Denn in Wirklichkeit, meine Liebe, gibt es weder ein Drinnen noch draußen. Während man bei sich verweilt, kann man meditieren. Man kann sogar bei sich verweilend meditieren. Man kann bei sich verweilend kochen, in Satsang gehen, auf die Toilette gehen, weinen. Neulich starb meine Mutter und es kamen Tränen und ich habe mich so gefreut über diesen Körper, der einfach diesen Moment des Abschieds mit diesem geliebten Körper als Träne feiern wollte. Wer bin ich, um mich da einzumischen? Aber das ist keine Geschichte. Das sind Dinge, die passieren und spontan wird das erlaubt. Weil da ist niemand da, der sagt, das ist nicht okay oder eine Geschichte draus macht. Und es ist so schön und klärend, wenn man auch das Verlieren dieser essentiellen Stille auch zulässt. Nur sieht, aha, jetzt geht sie wieder weg. Ah, die Lust danach kommt wieder. Und ich verspreche dir, je mehr du dieses Üben, dieses Sehen in dein Bewusstsein übst, desto kürzer werden die Intervalle, wo du dich wirklich verlierst. Bis zum Moment, wo du so viel Liebe und so viel Ruhe und Entspannung und Frieden mit dir, bei dir spürst, dass die gesamte Welt dich nicht mehr locken kann. Und das ist eine sogenannte yogische Aufgabe in diesem Leben, die Reize dieser Welt nicht abzulehnen, nicht zu verneinen, zu sagen, alles ist Maya, das ist alles irreal, das bringt nichts. Du wirst so oft wiedergeboren, bis du wirklich mit der Nase im Schlamm anerkennst. Ja, das ist Schlamm, es stinkt. Maya ist real. So oft in materielle Realität hineingetaucht mit der Nase, bis du lachend mit der Nase im Schlamm lachst. Ja, ich weiß, es ist alles Schlamm, ich krieg da keine Luft. Bis du verstehst, dass du dich selbst nie verlieren kannst. Selbst im Verlieren kannst du dich nicht verlieren. Im Vergessen kannst du dich nicht vergessen. Wenn man nur diesen Moment nicht vergisst, dass man sich im Vergessen nicht vergessen kann. Das ist alles nur mental, nenne ich. Das Verlieren ist mental, das Bleiben in der Essenz ist mental, das sich Vergessen ist auch mental. Essenz ist eine andere Dimension, die ist immer da. Guck mal zum Beispiel, ein kleines Beispiel. Während du dich ärgerst, dass du deine Essenz verloren hast, atmest du dabei nicht. Du atmest. Jetzt vielleicht weniger essentiell, aber du atmest. Im Ärger atmest du auch. Im Sich-Verlieren atmest du auch. Also ist da schon eine tiefere Ebene von Essenz angesprochen mit dem Atem. Deswegen ist Atem und Pranayama im Yoga auch so eine wahnsinnig tiefe und schöne Arbeit an sich, wenn man das Arbeit nennt, weil es eigentlich mehr fokussiert. Aber noch vor dem Atem gibt es noch tiefere Dimensionen. Die kann man nicht beschreiben. Die haben einfach nur was mit existenziellem Sein zu tun. Aber vor dem Atem ist man. Vor dem Einatmen ist man. Vor dem Ausatmen ist man auch. Dazwischen ist man auch immer. Und das braucht eine gewisse Hingabe und Durst, sich in dieses zu verlieben, was vor allem existiert. Daher liebkose das nächste Mal, wenn du dich verlierst, genauso wie wenn du dich wiederfindest. Das Verlieren ist genauso wichtig wie das Finden, bis beide Partner verschwunden sind. Denn in Wahrheit findet sich niemand und verliert sich niemand. Sein ist immer eins und unteilbar. Immer da. Kommt nicht, geht nicht. Wenn das Sein kommt, dann sei sicher, dass es wieder weggehen wird. Wenn Erleuchtung kommt, dann sei sicher, dass sie wieder verschwinden wird. Deswegen, manche Kumpels von mir, die sagen, ja, ich habe es verstanden und I am enlightened. Ich bin erleuchtet. Ich wünsche Ihnen alles Gute und weiß, dass alles, was kommt, geht. Wenn man sich mit dem, was ist, anfreundet, ist eine ganz andere Dimension. Und für dieses Unmanifestierte, für dieses Seiende, gibt es wunderschöne Begriffe auch im Hinduismus, Brahman, Paramatman, das, was jenseits der persönlichen Seele als Weltenseele existiert. So viele schöne Hinweise, aber Worte haben auch ein Problem. Man stellt sich nämlich dann was vor. Und dann wird man in dieser Vorstellung auch limitiert. Man limitiert sich. Es ist noch einfacher als das. Noch entspannter als das. Guck mal, diesen Moment, kannst du den finden oder verlieren? Der ist einfach da, ist immer da. Ist immer da. Ob du fokussiert bist oder nicht, das stört ihn nicht. Wie es so schön heißt, die Erleuchtung ist scheißegal, wie du zu ihr gelangst. Auf diesem Weg oder da, sie ist da, unsere wahre Natur. Du hast eine wunderschöne Erfahrung beschrieben. Und ich sehe, dass du diese Liebesgeschichte weiterverfolgen wirst. Das ist wunderschön. Geh diesen Weg weiter, das ist wunderschön.
Ja, danke.
Wie heißt du?
Silvia.
Silvia. Mhm. Es muss ein Auf und ein Ab geben, deswegen sind wir auch hierher gekommen. Es gab ein Auf und Ab schon bei deiner Zeugung. Die ganze Dimension besteht aus Auf und Ab, links und rechts, gut, schlecht, Gott, Teufel, Leben, Sterben, Einatmen, Ausatmen.
Ja? Dass es alles so nährend ist und theoretisch habe ich das alles verstanden und ich sauge entspannt.
Ja.
Und da sagst du gestern, man muss das Leben einfach nicht so ernst nehmen. Die Realität ist also, und trotzdem findet man sich dann in Konflikten wieder, wo man denkt, okay, die sind jetzt echt herb, diese Konflikte, und was mache ich jetzt? Wo ist das Tool, wo ist das Werkzeug? Wie gehe ich jetzt hier anders mit oben, sozusagen mit dem Wissen meiner Essenz im gegenwärtigen Moment und all dem Göttlichen in mir. So, und ich, manchmal finde ich das so schwierig, kommt mir vor wie so ein Tresor in mir, wo dieses ganze Wissen verschlossen ist, und da in dem Moment missbrauch, da denke ich, wo sind jetzt die Schlüssel?
Wie ich schon sagte, meine Liebe Freundin, der Herr gibt es in seinen Schlaf. Du brauchst weder Schlüssel noch irgendetwas. Selbst wenn du schläfst, einfach nur ausruhst, ist es nicht da, das was da ist, dieses Gefühl, dieses Wahrnehmen, dieser Präsenz, auch jetzt, wo du gerade dieses wunderschöne Beispiel, übrigens sehr, sehr klar und deutlich beschrieben, was viele von uns repräsentieren, was du sagst. Und während du nach dem Tool suchst, ist es nicht schon da. Meinst du, nachdem du das Tool gefunden hast, wirst du es herstellen? Es ist schon bereits da. Während du nach dem Tool suchst, ist es da. Es geht ganz, ganz, ganz stark um den Aspekt der Hingabe, des Loslassens.
Sich in den Konflikt hinein hingeben.
Entspannen. Ja, auch wenn es ein Konflikt ist, ja. Ja.
Also ich meine mal ganz konkret irgendwas,
ja.
Man ist mit dem Chef oder mit irgendwie.
Yes. Ja, auch wenn es ein Konflikt ist. Wie vorhin schon beschrieben, das Leben besteht aus lauter Situationen, die auch als Konflikte sich manifestieren. Und während du dabei bist, dieses Konflikt zu bewältigen, bist du. Während dieses Problem, Konfliktchen überhaupt nicht da ist, bist du auch. Es ändert sich also an dem realen, existierenden Sein, was Jesus als Himmelreich Gottes benannt hat, gar nichts. Die Frage ist, inwieweit du mit dem identifizierst oder mit dem oder mit dem oder mit dem. Und die Aufmerksamkeit nach innen zu ziehen, eröffnet dir einen riesigen Pool von helfenden Energien, die man gar nicht beschreiben kann. In dem Moment, wo du wirklich statt dich aufs Problem und auf das Tool und das Instrumentarium zu konzentrieren, wie löse ich das jetzt am besten, auf das Seiende beziehst, berufst, erinnerst, das ist wie so ein Klick. Sehr, sehr tief in unseren Herzen, ist so, wie wenn ein Schalter, ein Hebel umgelegt wird und ein riesiger Fundus an helfender, liebender, unterstützender Energie. Vergiss meine Worte, ich kann es anders nicht bezeichnen. Liebend, freundlich, unterstützend, denn das Leben ist gut. Leben meint es nicht böse mit uns. Schließt sich demjenigen, der sich immer mehr, und das ist so ein süßes Gefühl, man wird immer mehr. Das ist so, wie wenn man mit seinem Geliebten ist und es fängt einen kleinen, schüchternen Kuss an. Und dann, oh, dann, und dann kommt French Kissing. Und dann kommt German Kissing. Und dann kommt, was immer kommen mag. Selbst auf dieser Ebene hat alles, wenn du wirklich genießt, mit Hingabe zu tun. Mit Loslassen, nicht, wie kriege ich jetzt das Instrumentarium, um jetzt richtig Liebe zu machen? Wie war es nochmal? Von vorne ist es so, von hinten ist es so, von der Seite geht es auch. Man ist dann schon auf dem Holzweg. Sondern alles, was wirklich von essentieller Bedeutung hat, ob es körperlicher oder geistiger, spiritueller Natur ist, hat mit Hingabe an diese liebende, unterstützende, freundliche Essenz zu tun. Und ich kann nur davon berichten, wenn du Durst danach empfindest. Worte können nur Hinweiser sein. Wenn dir das was bedeutet und du Durst empfindest, wirst du deinen eigenen Zugang dazu finden. Deinen völlig eigenen Zugang. Deswegen brauchen wir keine Religion, keine Philosophie, keine Do's and Don't Do's. Jeder Mensch ist jederzeit dazu in der Lage, und das ist das große Geschenk, deinen eigenen Weg, deinen eigenen Zugang dazu zuzulassen. Experimentier mal damit. Nächstes Mal, wenn es haarig wird, versuche nicht, die Haare zu entfernen oder ein Instrumentarium. Wie kann ich der Situation ausweichen? Sondern ergib dich darin. Ja, es ist gerade so, wie es ist. Auf dieser Ebene. Es ist gerade schwierig, es ist gerade nicht einfach. Und selbst in diesem sich ergeben, wird im Herzen etwas leichter. Und das kann bis zur Ur-Ur-Essenz allen Seins gelingen. Den Kampf loslassen. Buddha aus seiner eigenen Geschichte ist auch ein großes Beispiel dafür. Der hat alles Mögliche probiert. Er war beim Meistern, hat gefastet, hat meditiert, hat sich angestrengt, hat fast seinen Körper dabei verloren, ist auf Skelett abgemagert, weil Nahrung sehr viel Verdauungsenergie erfordert. Ein Meister hat ihn jahrelang unter Nahrungsentzug meditieren lassen. Man bekommt wunderschöne geistige Erfahrungen, weil wenn der Körper so geschwächt ist, kannst du es durchaus für wertvolle Erfahrungen halten, dass du einfach hast keine Kraft. Jeder, der schon mal in Indien war und unter Amöbenruhe gelitten hat, kennt das Phänomen einer vorzeitigen Erleuchtungserfahrung. Illuminatio praecox. Der Körper ist so geschwächt, dass du einfach keine Energie so zum Nachdenken hast und denkst, ah, das könnte das sein, was Buddha, Lao Tzu, Osho, Bhagwan immer meint, mit sich hingeben. Das ist alles so entspannte. Bis er eines Tages so geschwächt und am Baum saß, und Bodh Gaya, sagte, mein Gott, I tried everything, nothing really worked. Diese demütigende Erkenntnis ist eine riesige Entfaltung für die Seele. Solange man noch sagt, ich krieg dich schon noch, du Erleuchtung, du. Ich krieg dich schon noch, bin ganz knapp dran. Wir sind ja schon so kleine Kämpfer, die hierher kommen, so kleine stramme Kämpfer, die einen Weg in die Göttlichkeit erkämpfen. Lächerlich. Jedes Nilpferd lacht uns aus. Jede Katze, die auf ihr nächstes Breck wartet, lacht uns aus. Ja, da war die junge Dame da.
Ja, ich habe keine Frage, aber ich würde gerne Erfahrung teilen, schön, die relativ neu
ja
ist. Und vielleicht hast du ein, zwei Worte dazu. Ich hatte einmal den Konflikt beim Meditieren, dass ich einen Zustand erreicht habe, oder dass ich einen Zustand erreicht habe, nur wenn ich nicht geatmet habe. Und diesen Zustand wollte ich immer behalten. Und irgendwann ist natürlich dann, müssen wir wieder atmen. Und dadurch bin ich immer sehr nach oben geschossen. Ja? Also ich habe versucht, tief drin zu bleiben.
Ja.
Und umso mehr ich das versucht habe, umso höher bin ich wieder aus dieser Phase rausgekommen. Und ich hatte ganz lange diesen Konflikt und habe immer geguckt, was ich tun kann und hatte irgendwie keinen Weg. Und dann hat sich meine Yoga-Lehrerin mit mir hingesetzt und wir haben diesem Gefühl Qualitäten gegeben. Und über diese Qualitäten und über die Form, die ich dem Gefühl gegeben habe und da losgelassen habe, ich wollte es dann nicht mehr so, ne, es war wie so eine kleine goldene Kugel in mir und ich wollte sie immer festhalten. Und dann bin ich aber immer ganz weit rausgeschossen. Und dadurch, dass ich den Qualitäten gegeben habe und eine Form gegeben habe, habe ich es geschafft, diesen Zustand nicht im Atemstillstand zu haben, sondern er ist viel voller noch geworden und größer geworden, aber eben auch, während ich geatmet habe. Und das war so dieser Konflikt, den ich ganz lang hatte, und diese Erfahrung.
Wunderschön. Und das hat sich jetzt aufgelöst, der Konflikt, in dieser, wunderbar, wunderschön. Wunderschön.
Indem ich auch einfach losgelassen habe,
yes,
und nicht verkrampft versucht habe, daran festzuhalten.
Ja. Wunderbar. Es ist wichtig dabei nicht zu vergessen, dass wir zu einem Zustand von Atemlosigkeit kommen. Jedes neugeborene Kind besucht uns hier in die Welt des Atems.
Ja.
Da, wo sie herkommen, da gab es kein Ein- und Ausatmen. Und die kommen hierher in die Welt des Ein- und Ausatmens. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, beide Aspekte zu lieben. Das Nicht-Atmen genauso wie das Atmen. Von beiden Aspekten ihre Bedeutung zu lassen. Nicht das eine mit dem anderen zu verwechseln. Wir kommen früh genug wieder dahin zurück, wo wir nicht atmen. Und während wir hier sind in der Welt des Atmens, ist es wunderbar, den Atem frei ein- und auslaufen zu lassen, ihm Namen zu geben, Formen zu geben, Bedeutung zu geben beim Einatmen. Ich hatte in Indien mal in einem Ashram gelebt, eine Zeit lang. Als ich in Indien war, das war Ende der 70er Jahre, da meinte ich, das, was ich suche, gibt es nur in Indien. Das haben damals viele gemeint. Und im Zuge dieser Welle war ich auch da und suchte nach einem Meister, weil ich hatte das Gefühl, ich brauche einen Menschen, mit dem ich reden kann. Die paar Bücher, die haben das nicht erklären können. Und ich war lange Zeit in verschiedenen Ashrams. In einem Ashram gab es diese wunderschöne Übung, im Zusammenhang mit Ramana Maharshi, war ein Schüler von Ramana Maharshi, vielleicht kennen einige von euch, ein großer Heiliger oder Weiser, ein Meister, der am Arunachala lebte. Und einer seiner Schüler, der hatte mir eine wunderschöne yogische Pranayama-Übung empfohlen, die ich so noch nie gehört hatte. Weil ich hatte auch immer was mit dem Atem experimentiert. Lang anhalten, dann lang ausgeatmet anhalten, lang eingeatmet anhalten, alles Mögliche. Es hat auch bestimmte Zustände erzeugt, die fand ich sehr interessant. Aber irgendwann hat sich der Körper natürlicherweise auch, hey Kumpel, lass mich mal atmen, gewährt. Und dieser Schüler von Ramana Maharshi, der hatte mir eine wunderschöne Übung erklärt. Das war in Südindien, in einem kleinen Dorf, an einem See gelegen, im Tempel, da war ich eine Zeit lang, und er hat mir gesagt, beim Einatmen, wie du Ramana Maharshi Pranayam, hat er das genannt, Ramana Pranayam, beim Einatmen visualisiere, denke, fühle I am, bei einem Amerikaner, I. Beim Ausatmen am, bin, ich bin. Und mach das mal eine Stunde lang. 2 Stunden lang. Ich war da so verliebt in dieser Übung. Bin mit dem Bus dann zum Markt gefahren, musste wieder Veggies holen, um zu kochen in dem Tempel, und habe dann plötzlich realisiert, dass mich das nicht mehr losgelassen hat. Nach ein paar Tagen, beim Ticket kaufen, beim Gemüse, beim Sprechen sogar, I am. So eine simple und wunderschöne Pranayama-Übung. Könnt ihr gerne mal ausprobieren. Oder auf Deutsch, beim Einatmen ich, beim Ausatmen bin. Irgendwann war das Ich auch weg und habe nur bin, und habe ihn gefragt, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Weil das Ich war bei dem Einatmen weg, da war immer nur dieses Gefühl. Nicht nur das Wort, sondern das Wort, wohin das Gefühl, das Wort hindeutet, ist so eine Wahrnehmung, eine reale Wahrnehmung. Da blieb nur so ein Gefühl von Bin, Amness, Binheit, Istheit. Isness. Und er meint, no, that means you really dropped into this exercise deeply. Beautiful, what you describe. Very, very beautiful. Bist du aus Würzburg?
Nürnberg.
Wie heißt du?
Marisa.
Beautiful, very, very beautiful, what you describe.
Dazu irgendwie inspiriert, das zu fragen. Ich hatte eine Phase, da hatte ich das Gefühl, dass ich da nicht mehr bewusst verbrennt bin, weil einfach sehr viel passiert ist in meinem Leben. Sehr viel Aufregendes, Negatives, was Negatives, sehr viel Emotionales passiert ist, bis ich
irgendwann an dem Punkt war, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin. Ich habe mein, ich weiß nicht, wie ich authentisch bin, wie ich bin.
Ja.
Und ich habe den Weg ganz gut wieder rausgefunden, muss ich sagen, durch immer zu spüren, was ist in dem Moment oder die Gefühle, auch Schmerzen, Negatives, Freude, alles. Aber es gibt immer wieder Situationen, also zum Beispiel, wenn ich Yoga übe, da geht mir das Herz auf und das hat mir auch ganz viel geholfen. Aber es gibt immer wieder Situationen oder auch Menschen, wenn ich dann auf irgendwelche Menschen treffe in Gesprächen oder Situationen, die mich vollkommen aus dieser Bahn werfen und ich weiß gar nicht warum. Und ich
verbeuge dich vor diesen Menschen, küsse ihre Füße. Das sind die Meister.
Okay.
Die schaffen es. Was andere nicht schaffen. Ihnen gebührt Ehre.
Das heißt dann für mich in der Situation.
Innerlich bedanken. Und annehmen, dass es Menschen gibt, die dich aus deiner Fassung, aus diesem, was du gerade beschrieben hast, herausbringen können. Das sind tatsächliche Meister. Es hat auch, oft ist der Meister sogar näher, als man meint. Es ist oft der Beziehungspartner. Manchmal kann es als der Beziehungspartner sich manifestieren. Oder ein guter Bekannter oder ein großer Unbekannter. Alles, was dich, eine Situation, kann auch ein Meister sein. Du willst gerade irgendwo parken. Ich habe gerade unten zwei gesehen, die sich gestritten haben. Vorher waren sie noch in der Meditation alle und wollten. Und plötzlich hat der eine dem anderen den Parkplatz weggeschnappt. Weil er näher ist, 10 Meter, hätte 10 Meter weniger zu laufen gehabt. Statt sich aber vor diesem Ärger zu verbeugen, innen, zu sehen, aha, da habe ich ein Thema damit, unnötige Energieverschwendung, wieso ärgere ich mich darüber? Aber da, so weit denkt man oft nicht. Man gibt sich dann dem, was der andere in einem als Reaktion ausgelöst hat, hin. Es war der andere, der das ausgelöst hat, nicht ich, der es erlaubt habe. Ein Yogi, ein Mensch, der wachsen möchte, ein Mensch, der sich erkennen möchte, ein Mensch, der zur Wahrheit möchte, hat nur ein Instrumentarium zur Hand, sich selbst. Man kann nicht die Welt und die Umwelt kontrollieren. Das sind die Politiker, die Manipulatoren, das sind Menschen, die sehen nicht sehr weit. Die sehen nur das Unmittelbare, was einen stört, die wollen das verändern, bessern und dann ist Frieden. Ein Yogi, ein Mensch, der es wirklich ernst meint, der sieht seine eigenen Reaktionen, seine Muster an. Nicht wie ein, wie jemand, der sie ausmerzen möchte, sondern nur wahrnehmen. Aha, diese Situation bringt mich aus der Fassung. Oder das lässt mich vergessen. Das löst dieses Gefühl aus in mir. Wie ein Wissenschaftler. Ein Yogi ist ein innerer Astronaut, ein Wissenschaftler, der es ganz objektiv und wertneutral, nicht nur seine guten Seiten, auch seine negativen Seiten sehen möchte. Allein durch das Sehen dessen, was ausgelöst wird, bekommst du ein unheimlich großes Maß an Freiheit. Irgendwann mal, wenn man das zugelassen hat, stellt man fest, man ist frei zu reagieren oder nicht. Es geht sogar so weit, dass du jemanden liebevoll begegnest und er spuckt dich an, wie in der Geschichte von Buddha, der in dieses Dorf kam, um einen Satsang zu halten, und es kam ein Mann auf ihn zu, der hat ihn angespuckt. Meine, du mit deiner Wahrheit immer, du läufst von Stadt zu Stadt und erzählst irgendwas von Wahrheit. Wer bist du denn schon? Und spuckt ihn an. Und Buddha guckt den Mann an und sagt, oh mein Lieber, hast du mir sonst noch was zu sagen? Nicht, weil er es erlernt hat, solche Gefühle zu unterdrücken und sich in Kontrolle zu halten, sondern weil es in ihm tatsächlich keine andere Reaktion auslösen kann. Er hat also als Aussage, okay, in ihm hat nichts responded, wie man sagt, oder geantwortet, reagiert. Und das ist die einzige Freiheit, die ein Yogi hat. Deine eigenen Reaktionen gehören dir. Das, was andere an Aktionen herantragen an dich, das ist ihr Wir. Aber wir sind frei, zu agieren oder zu reagieren.
Das ist eher so ein Gefühl, was kommt. Nicht, dass ich jetzt da aus der Fassung irgendwie mich aufrege oder so, sondern es ist eher so, dass ich mich unsicher mit mir selbst dann fühle oder klein fühle.
Egal, das ist auch eine Reaktion. Unsicher, klein, natürlich ist eine Reaktion. Das ist ja auch ein Gefühl. Das ist ja nicht etwas, was eine neue Realität plötzlich darstellt, sondern ein Gefühl, was dich besucht. Du bist klein. Das ist ein Gefühl, was dich besucht. Ein Yogi ist nicht jemand, der irgendwelche Gefühle ausmerzt, nicht haben mich, sondern sie einfach sieht, alles sehen möchte, bereit ist, alles zu sehen. Schattenseiten genauso wie sonnige Seiten. Und dieses Sehen distanziert, weil alles, was du sehen kannst, heißt, das bist du nicht. Das heißt, diese Kleine, die du gerade beschreibst, die bist du nicht. Wenn du sie sehen kannst, kannst du sie nicht sein. Denn was man sehen kann, hat Distanz. Zum Beispiel, wenn ich meine Hand sehen möchte, heißt es, da ist Distanz. Wenn die Hand hier ist, an der Retina, das heißt, ich bin klein, ich bin schwach, ich bin... Aber wenn du siehst, ich bin klein, ich bin schwach, oh, was sind denn das für Gedanken, was sind das für Gefühle, die ich hier zulasse in mir? Dann distanzierst du dich davon. Das ist der Weg der Befreiung. Das ist der Weg der Befreiung. Yoga ist auch eine große Psychologie des Befreiens, nämlich auch von eigenen Mustern. Da warten so viele Muster, die uns immer wieder sagen, ah, du bist doch nicht so weit, wie du denkst, du bist doch klein, du bist doch schwächer, das ist doch das, was du brauchst. Das sind lauter Muster, die uns in ihren Fängen halten. Ein Yogi ist jemand, der das alles sieht. Und, ah, okay. Und erinnere dich daran, nach diesem Satz, alles, was du sehen kannst, oder besser gesagt, bereit bist zu sehen, denn oft wollen wir das gar nicht sehen. Wir sagen, jetzt reicht es, ich bin einfach schwach, ich brauche das jetzt einfach. Ich brauche jetzt meine Schokolade und aus. Diät hin, Diät her, ich brauche meine Schokolade. Man gibt sozusagen eine Art von freiwilligem Aus. Schalt off. Und danach, oh. Ein Yogi ist einfach der, der sieht, okay, gut, das ist also dieses Lechzen danach, ein Lechzen danach. Das heißt nicht, dass du dir das nicht gönnst. Gönne es dir, aber sieh es zumindest an. Alles, was man sehen kann, befreit. Ist befreit. Wenn du Schwäche sehen kannst, bist du frei davon. Wenn du Schwäche verteidigst, weil du sie nicht zu sehen bereit bist, dann tust du immer auf starker Macker das ganze Leben. Oder ein flexibler Yogi, der alles bewältigt mit seinem kleinen Ego. Das Ego kann so viele Formen annehmen. Ein Yogi ist jemand, der auch jenseits blickt. Alles, was man sehen kann, befreit. Ist befreit. Yes?
Ja, wenn man zum Beispiel das Muster schon erkannt hat.
Ja.
Und man hat auch verstanden, um was es eigentlich geht.
Ja.
Wenn man feststellt, okay, so ist es, ich reagiere ja so, ist man schon ein Schritt weiter, wenn man es schon mal gesehen hat.
Ja.
Wenn dann aber die Angst zu groß ist,
ja,
dass die Angst einen davon abhält, das umzusetzen, was man erkannt hat.
Ja.
Klar, logisch. Ich sehe jetzt die Angst und damit ist alles gut. Ist es ja aber nicht.
Ist es ja nicht, weil die Angst so groß ist. Genau, gut.
Was kann man da?
Das gleiche Prinzip anwenden, was ich gerade gesagt habe. Eine große Angst meldet sich. Und die große Angst ist nicht da, die ich sehen kann, die ist hier. Die ist so groß. Die ist so groß. Da hört der Witz auf, da hört auch Pari auf, da hört alles auf. Und ich sage dir, in der größten Angst, was kann die größte Angst denn eigentlich sein? Die größte Angst, ohne sie zu benennen, wenn es mal so weit ist, dass wir unseren Körper verlassen. Ich glaube, eine große Angst da. Alles vorher ist psychologisch auch begründbar. Die größte Angst, auch da ist das Prinzip anwendbar, was ich gesagt habe. Angst 1, Angst 2, Angst 3, sagen wir mal, die größte ist auf der Skala die Angst Nummer 10. Wieso soll es bei Angst Nummer 10 anders sein als bei der Angst Nummer 1? Die Angst Nummer 1 ist vielleicht Angst vor Hunden, die kann man überwinden. Oder Angst vor der Sucht, Zigaretten, Kiffen, Saufen, Huren, was weiß ich. Dass man diese Tendenzen sich unterdrückt und es macht einem Angst. Und die größte Angst, was kann das sein? Das kann irgendeine andere Angst sein, egal welche. Plötzlich gibst du da auf und sagst, ja, was mache ich bei der größten Angst? Und ich sage dir, meine liebe Schwester, du kannst das gleiche Prinzip anwenden. Guck dir diese größte Angst an. Die ist erst hier und dann, da ist noch verschwommen, da ist noch Angst. Und je mehr du anguckst, desto mehr richtest du dich innen auf und die Angst wird zum einen sichtbaren Objekt vor dir. Davor habe ich Angst. Und du kannst auch diese Angst wahrnehmen. Davor habe ich Angst. Das gleiche Prinzip. Licht und Bewusstsein befreit. Licht ist Bewusstsein. Sehen ist Licht. Licht ist Bewusstsein. Aufmerksamkeit, Consciousness. Whatever you can look at, you're free from. Auch die größte Angst. Ja.
Ich habe eine Frage zum, allgemein zum Leben oder seiner Lebensgestaltung.
Ja.
Es ist immer wieder so ein Konflikt in mir, in unserer Partnerschaft und so, wie viel man in seinem Leben planen soll und wie viel man einfach dem Leben Zufall lassen soll, dem Zufall überlassen soll oder es einfach geschehen lassen soll.
Ja. Aber wir sind da relativ frei.
Bitte?
Wir sind da relativ frei. Wir können das planen von morgens bis abends oder wir können es auch.
Ja, es gibt, aber das ist ja so ein Konflikt, ja. Wenn ich wieder mal erinnern möchte, wenn ich wieder mal als Saisonpass möchte, dann muss ich das, oder muss man schon planen, muss man die Fähre planen und muss auch wieder planen.
Ja, ja.
Umgekehrt, wenn man zu viel plant, dann verliert man ja auch an Freiheit.
Ah, nö.
Naja, wenn jetzt. Ja, dann ist man ja auch eingeschränkt. Das
ja, dann plan mal ein bisschen weniger.
Ja, aber es ist so wirklich, ich finde immer wieder, klar, banal ist mal so ein Wochenendeinkauf.
Ja,
ja, das ist ein Planen und einfach geschehen lassen.
Ja.
Das würde mich mal, dieses Spannungsfeld. Ja.
Da würde ich eher sagen, ich folge dann eher dir. Wenn du das herausfindest, lass es mich wissen. Weil jeder Mensch ist einfach anders. Einer, der liebt total die Planung von morgens bis abends und fühlt sich unsicher, wenn es nicht durchgeplant, durchstrukturiert ist. Er fühlt sich verloren. Wofür bin ich denn überhaupt da, wenn ich das alles nicht planen darf und kann? Und andere, die fühlen sich von der kleinsten Planung schon in ihrer Freiheit eingeschränkt. Das sind persönliche Aspekte, da ist jeder anders. Einer braucht ein bisschen Planung, andere lassen sich eher so treiben. Ich halte es mal mit Buddha, der sagt immer, geh den Weg des mittleren Pfades. Plan nicht zu wenig, plan nicht zu viel. Nächste Frage. So dass du für dich das Gefühl hast, du hast schon genug geplant, damit es auch wirklich strukturiert laufen kann, aber nicht zu viel. Zum Beispiel, wenn du planst, am dritten Tage werde ich glücklich sein. Sollte das Glück endlich kommen. Jetzt fahre ich nach Adelas, nach Korfu, ich bin immer noch nicht happy. Was soll denn das? Ich habe es falsch geplant. Da wird es zu viel. Ansonsten machst du das schon alles richtig. Ich bin sicher. Ich vertraue voll auf deine Intelligenz, die gleiche ist in deiner Brust wie die hier. Ich neige zu etwas weniger Planung aufgrund meiner Erziehung vielleicht, aufgrund meiner Herkunft, aufgrund der Programmierung, die dieser Körper erfahren hat in Griechenland, einem kleinen griechischen Dorf aufgewachsen, da gab es nicht so viel Planung. Da gab es nicht mal Straßennamen, keine Schilder, keine Ampeln. Yes. Yes.
Wir haben vorher kurz über negative Menschen geredet, wie man mit Menschen umgeht, mit denen man Konflikte hat. Bei mir ist es so, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die ich wahnsinnig lieb habe und die es auch sehr gut mit mir meinen, aber die oft Grenzen überschreiten. Wie geht man damit um? Durch das Patriarchische unterdrückt ist. Und von daher wäre es auch schön zu wissen, auch alle Frauen, die so geht, dass das eben ein großes Thema ist.
Also für dich auch?
Sicherlich auch.
Ja.
Mittlerweile muss ich sagen, ich hätte das Glück, einen Lehrer zu finden, der das öffnen konnte.
Yes.
Und das ist auch das, was ich gerade mache, einfach das weiterzugeben.
Ja. Ich war Peter, der kennt ihr euch?
Nee, wir kennen uns.
Schau, jetzt.
Jetzt.
Wohnen Sie auch in München zufällig?
In München.
In Würzburg. Ah, okay. Sonst könnt ihr euch ab und zu zum Kaffee treffen.
Genau. Das ist einfach auch eine schöne Technik, die ich auch lernen kann. Mhm. Ja, über die Art von bewusster ein- und ausatmen, diese Balance wieder zu finden.
Bist du Yoga-Lehrerin?
Ich bin Yoga-Lehrerin.
Wunderschön. Wie heißt du?
Katja.
Katja. Okay, wunderbar.
Diese Balance einfach wiederzufinden.
Yes.
Ich glaube, das ist auch, also ich spreche jetzt einfach mal für die Frauen oder für den weiblichen Anteil auch in den Männern, diese Balance zu finden und so wieder den Raum zu finden oder einfach zu sehen auch, das ist nicht eine Person oder das bist nicht nur du, sondern das ist was Globales einfach.
Yes.
Höhen und Tiefen, selber darüber gesprochen am Freitag, und einfach auch diese Schattenseiten.
Hier im Satsang handelt es sich meist eigentlich um Missbrauch, den man an sich selbst vollführt. Aber es gibt natürlich auch Missbrauch untereinander und zwischen Geschlechtern. Ja, es ist ein großes Thema, ein allgemeines großes Thema. Es ist auch interessant, mal auf diesen Aspekt des Missbrauchs an sich selbst zu gucken. Und ich versuche Menschen darin aufzuwecken, sich selbst nicht zu missbrauchen. Es ist leicht, Missbrauch an anderen festzustellen oder von jemand anders an sich, aber sich selbst auch den Missbrauch anzutun, auf so vielen subtilen Ebenen. Es gibt harte Ebenen und real existierende zwischen Mann und Frau, wie du gesagt hast, aber auch die subtile Auto-Missbrauchsthematik, die wir im Satsang hauptsächlich, auch im Yoga hauptsächlich behandeln. Yeah.
Yes. Also ich kann da schon ein bisschen damit identifizieren, weil das ist alles auch schon länger her und so, wo das sehr, sehr schwierig war mit dem Überschreiten. Und ich muss sagen, ich habe das alles hinter mir gelassen. Aber ich habe ein großes Problem, ganz früh, kurz nach dem Aufstehen, ich merke, es quält mich, die Erinnerungen quälen mich und ich wache jeden Morgen, es ist wie täglich plus das Murmeltier mit diesen quälenden Erinnerungen auf. Er normalisiert sich oder auch des Tages. Ich mache dann auch Yoga und mache viel Yoga und dann komme ich wieder in meine Mitte, aber es quält mich jeden Früh. Also es ist schon, also es begleitet einen schon lange, auch wenn es nicht mehr besteht. Ich würde nur sagen, was man da machen kann, weil es scheint wirklich im Traum dann zu sein und hier hochzukommen und jeden Morgen.
Ja, du, trefft euch.
10 Minuten ist ja passiert. Wie gesagt, ganz easy. Einatmen, auf, ein paar Bewegungen dazu, statt zu denken, Schritt auf die Matte oder vor dein Bett und ein- und
auszuatmen. Mhm. Trefft euch und helft euch und wenn es nicht weitergeht, ihr könnt mich gerne anschreiben. Bin da. Auf so vielen Ebenen. Diese Welt ist einziges. Mein letzter Meister in Lucknow hat gesagt, das ist ein Butchers Haus, ein Haus der Metzger. Yes? Ah, hier.
Ja, ich habe eine Frage.
Ja.
Und zwar frage ich mich selbst des Öfteren, warum man oft so bei Dingen, die einen eigentlich gut tun, so viel Überwindung braucht.
Stimmt nicht. Guck mal, mir tut Schokolade gut. Ich bin total schlecht. Also in diesem Moment, wenn ich jetzt schon 5, 6 gegessen habe, dann tut sie mir nicht gut und meine Hand geht gar nicht mehr hin. Guck, wie weiß sie ist. Ich muss mich um gar nichts kümmern. Nachdem ich 5, 6 schon im Bauch habe, meine Hand bleibt hier. Und dann geht sie zum Wasser. Vertrau auf die Intelligenz deines Körpers. Immer mehr und mehr. Wenn dir was gut tut, der Körper dir zeigt dir deutliche Signale, es ist gut. Verlass dich darauf. Zum Beispiel, wenn du müde bist. Der Körper möchte sich entspannen und möchte ausruhen. Oft zögern wir es hinaus oder wir trinken noch einen Kaffee, noch einen Latte Macchiato drüber und dann wundern wir uns, wenn wir das Wochen, Monate, Jahre lang haben, wo wir so ein überdehntes, überzogenes Nervensystem haben. Folge einfach. Der Mensch schläft, wenn er müde ist, er isst, wenn er hungrig ist und trinkt, wenn er durstig ist. heißt es im Zen. Trink, wenn du durstig bist, schlafen, wenn du. Das Leben ist nicht so kompliziert. Der Körper ist hochintelligent. Der Körper ist hochintelligent. Er holt sich genau das, was er braucht im richtigen Moment. Oft trauen wir uns es nicht zuzulassen. Zum Beispiel eine Umarmung. Du läufst ja den Gang hier in diesem wunderschönen Platz. So viele wunderschöne Menschen. So viele wunderschöne Menschen. Und du traust dich doch nachher, nach dem Satz, sag mal, jemanden anzusprechen, den du sympathisch findest. Oder wenn du einen Blick mit jemandem länger als 3 Sekunden aushältst. Solche Sachen sind für mich weitaus bedeutender, als wir sie normalerweise zulassen. Oder jemanden zu umarmen oder jemanden anzulächeln, ohne eine große Geschichte daraus zu machen. Da zu sein, nicht zu missionieren. Für mich besteht Satsang auch nicht aus Missionieren, sondern ich teile mein Herz mit euch. Es gibt keine Botschaft, außer dass das Leben selbst schon hochintelligent ist. Das Leben ist so intelligent, sich immer mehr one-to-one mit dem Leben sozusagen einzulassen, ihm zu vertrauen, nicht nur meiner Intelligenz. Denn meine Intelligenz fragt immer warum. Intelligenz des Lebens sagt immer darum. Mach's einfach. Do it. Do it. Experience it. Trau dich. Respektiere dich, respektiere den anderen und dazwischen eine große, liebevolle Akzeptanz. Dann bist du geschützt, du trespassst nicht, du überschreitest niemandens Grenzen und du bist da. Du bist hier. Yes, da war hier jemand? Ah, das war ich. Einfach.
Also ich bin zum Beispiel auch aus Usbekistan groß geworden und auch ohne viele Grenzen und habe Dreck gegessen und sowas. Habe jetzt Kinder und habe einen deutschen Mann, der ganz anders erzogen wurde. Und es ist ein ganz toller Mann. Es ist ein ganz toller Mann. Aber wie findet man bei der Erziehung der Kinder so diesen Mittelweg? Weil ich immer sage, vertraut auf euch und immer. Er braucht so diese Struktur und er hat es ja auch so beigebracht bekommen. Und er löst sich auch oft davon, wenn er es durch mich schon mehr mitbekommt. Aber ihm fällt es ganz schwer, die Kinder da sein zu lassen. Und dann komme ich ja auch wieder aus meiner Mitte.
Also ich weiß nicht, wo kommst du aus deiner?
Wie? Aus meiner Mitte. Damit
Mitte,
ich das
Mitte.
Dann auch irgendwie wieder ärgert. Dass meine Kinder nicht so ganz den Weg gehen können, den meine Eltern mich so befreit erzogen haben. Also meine Eltern haben mich immer sein lassen.
Wo sind die gerade?
Daheim.
In Usbekistan?
Nee, wir sind hergezogen.
Ah, die Eltern sind auch hier?
Genau, die wohnen bei uns auch im Haus.
Ah, wunderbar. Im Haus?
Ja, im gleichen Haus.
Aha, gut. Sehr schön. Und seine Eltern auch im gleichen Haus?
Nee. Aber sie sind halt. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es ja deutsch ist, aber für mich ist es halt. Für mich ist es halt sehr schön. Das ist einfach eine Gewohnheit, was seine Familie so hat.
Und ja.
Die gibt er ja dann meinen Kindern dadurch auch weiter, wo ich bei meinen Kindern auch manchmal schon.
Ja.
Sehen,
deine Kinder sind halt auch seine Kinder, ne? Also irgendwie ist es schon so ein bisschen, oder nicht? So sehe ich es zumindest.
Ja.
Ne? Ich habe zum Beispiel auch eine französische Frau. Was ich da mitmache, du kannst es nicht vorstellen. Gerade Usbekistan und Würzburg, aber wir waren immerhin. Yes. Es ist ein Wunder, für die Kinder ist es meist kein Problem, das ist auch für die Eltern ein Thema. Die Kinder, die wachsen wunderbar mehrsprachig. Sprichst du?
Nee.
Warum nicht?
Also ich verstehe alles, aber ich bin halt als Kind hergekommen.
Ah.
Und ich rede so mit meinen Eltern so ein bisschen, aber mit den Kindern nicht.
Okay, also mit den Eltern kannst du schon auf Usbekisch.
Genau.
Mhm. Heißt es Usbekisch?
Nee, Russisch reden.
Ja. Russisch, okay, mhm. Usbekistan, ja, ist auch russische Sprache, klar. Ja. Mhm. Beautiful. Beautiful.
Soll ich ihn da einfach so sein lassen?
Bitte.
Mann, lass den Mann Mann sein.
Yes, yes, yes. Das ist überhaupt ein Thema, das ist übrigens genauso wichtig. Ich möchte auch mal über das große, über den großen, das große, die große, den großen, über den Mann sprechen auch. Der Mann. Wie viele Väter in so vielen Familien ihren tagtäglich alles opfern dafür, dass ihre Familien, obwohl wir nicht in patriarchalischen Strukturen leben, es ist doch in großen Fällen so, dass Männer auch selbstverständlich auch sich opfern, auch für die Familie und eine liebevolle Beziehung aufrechterhalten, gleichzeitig draußen den Kampf in der Welt auch bestehen und so weiter. Es ist auch sehr, sehr wichtig, das auch mal zu erwähnen, dass die Männer nicht nur darin bestehen, Grenzen zu überspringen. Es gibt viele Idioten, die das tatsächlich tun. Aber es ist auch sehr wichtig, auch für eine Frau, auch ihrem Mann eine gebührende Anerkennung zu bieten. Wenn Shakti Shiva möchte, wäre es absolute Empfehlung, für Shakti Shiva wirklich anzuerkennen. Und Shiva wird dann der Shakti auch liebevoll die Anerkennung, die Shakti braucht, bieten können. Wenn Shakti aber probiert, Shivas Thron ständig abzusägen, Dann entsteht dieser Kampf, wer ist stärker als der andere, und die hört auf damit. Lass den Mann Mann sein. Deswegen gibt es ja auch Männer. Weil es auch Frauen gibt. Und deswegen gibt es auch Frauen. Weil es Männer gibt. Und es ist wunderschön. Wir sind so wunderbar verschieden gestrickt, verschiedene Konditionierungen. Ein männliches Gehirn arbeitet tatsächlich anders als ein weibliches, und trotzdem ist es so wunderschön vereinbar, es ist so herrlich, so schön. Gib dem Mann seine Würde, wenn du als Frau deine Würde von ihm erleben möchtest oder gewürdigt werden möchtest. Ich empfehle es dringend, denn alles, was du gibst, kommt zu dir zurück. Lass ihn so sein, wie er ist. Er hat das Recht, so erzogen worden zu sein, wie er ist. Er hat seine eigene Schönheit, eine gewisse Struktur braucht der Körper auch, und das Skelett, wenn wir so nur so eine fleischhafte Masse, so eine Amöbe, die sich irgendwie von Tür zu Tür wendet, das können nicht manche nicht Yoga machen, weil es gibt kein Bein, es gibt nur so eine formlose Masse. Struktur ist Skelett, ist das, was die Strukturlosigkeit zusammenhält, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Deswegen hat auch das Leben Usbekistan mit Würzburg verheiratet. Es ist sehr, sehr weise. Lass ihn so sein, wie er ist. Er ist wunderbar. Ist er hier? Bist du gerade hier, ey?
Nee.
Hast du dich unter der Matte versteckt? Nee, ist er noch. Ja. Yes. Viele Frauen beklagen den Verlust ihres Mannes und merken gar nicht, dass sie ihm die ganze Zeit die Hosen ausziehen. Lass ihn seine Hosen anhaben, wenn er möchte. Sei froh, dass er keine Kleider tragen möchte. Yes.
Ich habe in meinem Alltag ziemlich viel mit Menschen Kontakt. Das ist zum einen sehr, sehr, sehr schön, ein Riesengeschenk. Aber ich beobachte mich selber oft dabei, dass es mir so viel leichter fällt, die in Anführungsstrichen Probleme, wenn es denn überhaupt Probleme sind, anderer leichter verstehen zu können und den Menschen, die ihre Probleme mit mir teilen, versuchen zu lösen. Es fällt mir viel einfacher und leichter, wie wirklich zu mir zurückzukehren, mich auf die Matte zu legen, zu mir selber zurückzufinden. Mhm. Ich suche mich selber dann letztendlich in anderen Personen wieder. Und bin da so ein bisschen in einem Konflikt, oder warum das so ist. Also warum ist es so viel einfacher, in anderen Menschen versuchen, Dinge zu lösen, wie in einem selber.
Mhm. Mit dir selber hat es eigentlich gar nicht so viel zu tun. Es ist eine in uns veranlagte Programmierung, kann man sagen. Wir sind hierher gekommen, auch um für jemand anders da zu sein, mit jemandem zu sein. Zum Beispiel sind wir hierher gekommen auf der Suche nach, zum Beispiel als Beispiel nur nach, was ist Liebe, nach der wahren Liebe. Und du kommst hier als Frau, du kommst hier als Mann und je nach Belieben suchst du nach einem Partner, um dieses ominöse Ding Liebe kennenzulernen, zu erfahren. Oder eben sogar, um dich selbst sogar zu erfahren, brauchst du ein Gegenüber, das dich widerspiegelt. Also war ein völlig natürlicher Vorgang der Reflexion oder der Projektion im Anderen und zurück. Man reflektiert sich selbst. Selbst wenn du mit anderen bist, hat es immer noch was mit dir zu tun, weil du brauchst den anderen als Reflexion. Also ein völlig normaler und wunderschöner Vorgang. Und es ist schön, dass du das auch beobachtest, das Phänomen, aber da ist kein Problem damit behaftet. Das ist einfach nur eine Beschreibung eines Zustands. Jeder ist hier mit irgendjemand beschäftigt. Und der Yogi, der sich von der Welt abwendet, in der Einsamkeit der Himalaya-Höhle nach sich selbst forscht, der ist ständig auch im Geist mit den anderen beschäftigt, nämlich mit denen, vor denen er abgehauen ist. Weg von seiner Familie, weg von seiner Frau, von seinen Kindern, Verantwortung. Meine ganze Botschaft besteht darin, sei frei, da wo du bist. Wenn du als Hausvater lebst oder als Hausmutter, sei frei. Du bist frei. Du musst nicht in einer Einsamkeit des Selbsterkenntnis irgendwo sein. Wenn du Schüler bist, Student bist, sei im Hörsaal frei. Wenn du Taxifahrer bist, sei während du fährst frei. Du bist frei. Mit jemand oder ohne jemand, das ist nicht die Frage. In einer Partnerschaft kannst du frei sein. In deinem Alleinsein kannst du auch frei sein. Denn das ist nicht von anderen Menschen abhängig. Was von anderen abhängig ist, ist die Reflexion. Ist die Erkenntnis dessen, wer du als Person bist. Aber das, was wir letztendlich sind, ist jenseits von dem, was wir als Person kennen und kennenlernen. Und ein Mensch ist erst dann wirklich zufrieden, wenn er über sich selbst hinausgewachsen ist. Wenn sein kleines Ich in ein größeres Ich aufgegangen ist. Wenn dieses kleine persönliche Leben, seine kleinen persönlichen Vorhaben, meine persönliche Lust, meine persönliche Hunger sich in einem größeren aufgelöst hat. Es ist tatsächlich eine Tendenz im Leben, sich vom Kleinen zum Größeren hin zu bewegen. Wie ein Baby zum Beispiel. Es kommt ja auch nicht als 1,80 Meter auf die Welt, sondern als Kleines. Alles im Leben hat eine Tendenz zu wachsen, größer zu werden. Auch dieses psychologische Ich ist sein Leben lang unglücklich, wenn es nur um die Befriedigung seiner eigenen Gelüste geht. Mein Sex, meine Lust, mein Hunger, mein Möchten, mein Nicht-Möchten. Bist du irgendwann mal so satt? Es satt hast, immer nur nach deiner eigenen Befriedigung zu suchen und du suchst nach etwas Größerem, dann macht es dir sogar Spaß, anderen Menschen zu dienen, freiwillig. Du siehst jemanden, möchtest du ein Glas Wasser? Nicht, weil du plötzlich servil geworden bist oder jedem nur dienst, um dich selbst zu vernachlässigen. Nein, wenn man sich selbst immer mehr kennenlernt, macht es wirklich Freude, anderen Menschen Freude zu bereiten. Für wen leben wir denn sonst? Für wen? Wir leben eigentlich füreinander. Wir leben für uns. Füreinander. Wenn du jemandem ein freundliches Lächeln geschenkt hast, kommt dieses freundliche Lächeln zu dir zurück. Allein dafür ist schon der andere nötig. Dalai Lama sagt immer sehr, sehr wunderschön dazu, der andere ist ein Segen. Nicht wie Sartre immer gesagt hat, der andere ist die Hölle. Der andere ist der Segen, wenn du verstehst, was mit anderen gemeint ist. Denn letztendlich, meine Liebe, ist der andere nichts anderes als das andere hier in einer anderen Form. Andere Nase, andere T-Shirts, andere Haare. Aber wenn man das hier richtig liebt und ehrt und würdigt, dann kannst du das Gleiche im anderen auch sehen und lieben und würdigen und sogar auch Grenzen setzen, dich nicht gebrauchen, missbrauchen lassen. All das verschwindet, wenn man das, was hier ist, sieht, respektiert und würdigt. Plötzlich kommt eine authentische Kraft, die Grenzen setzt, die auch Grenzen überspringen kann, nämlich jemanden umarmen, ist schon Grenzen überspringen und trotzdem ist Toleranz und liebevoller Respekt da. Hat also alles etwas damit zu tun, wie weit man mit sich selbst in Freundschaft und Akzeptanz lebt. Das hat Dalai Lama wunderschön ausgedrückt. Der andere ist der Segen, nicht die Hölle. Versucht euch nicht aus dem Weg zu gehen. Seht, es gibt auch Idioten hier, aber es gibt vor allem das eigene kleine Selbst, was hier in dir ist, was in anderen eben vielleicht nicht ganz so weit ist gerade. Es meinen andere missbrauchen, gebrauchen zu müssen. Letztendlich Täter und Opfer können sich jederzeit abwechseln. Momentan ist es ein Täter, das kann danach zum Opfer werden. Ein Opfer, was jetzt Opfer ist, wird zum Täter. Man weiß oft nicht, wer mehr Mitgefühl braucht, das Opfer oder der Killer. Es ist einfach ein Kuddelmuddel. Deswegen im Yoga geht es darum, sich selbst so weit zu erkennen, so weit lieben zu lernen, in Freundschaft mit sich zu verweilen, dass man überall, wo man hingerät, Freundschaft, Liebe und Akzeptanz automatisch ausatmet, ein- und ausatmet. Und dazu braucht es ganz schön viel Mut. Und dieser Mut kommt durch Selbsterkenntnis. Tatsächlich ist in diesem kleinen Wort Selbsterkenntnis so viel Kraft, so viel Antworten auf so viele ungelöste Fragen kommen automatisch mit dieser kleinen Selbsterkenntnis. Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Bevor man sich zu sehr in Verhaltensmuster von diesem und jenem, was korrigiert werden sollte, verlieren. Wer bin ich? Die alten Griechen pflegten da auch schon genau dieser Frage nachzugehen. Auch Nosis Afton hing über der Akademie von Platon und Sokrates, erkenne dich selbst. Und Platon hat gesagt, wer tatsächlich Kontakt hat mit seinem innersten Wesen, der ist frei. Das ist ein Mensch. Sie haben nicht gesagt, das ist ein Buddha. Für die Griechen war das damals kein Begriff Buddha. Ein Mensch, der ist ein Mensch. In anderen Worten, ein Sufi-Meister hat mir mal in Delhi gesagt, spirituelle Befreiung besteht darin, dass du zum Menschen geworden bist. Spirituell befreit ist jemand, der ein Mensch geworden ist. Wir sind alle noch in so einem animalischen Zustand. Wir fressen aneinander, wir möchten voneinander, wir überwältigen einander, um zu zeigen, wer die größere Kraft hat. Das sind alles animalische Instinkte, die wir austoben. Wir sehen zwar aus wie Menschen, aber Menschsein besteht darin, dass du Mitgefühl spontan hast, nicht erlernt hast, dass man dir nicht sagen muss, töte nicht, das ist nicht gut. Und du weißt es selbst, dass es nicht gut ist. Eigentlich ist es eine Schande, wenn man Leuten 10 Gesetze gibt. Es ist eigentlich eine Schande. Eine Beleidigung der menschlichen Intelligenz. Töte nicht, stehle nicht, lüge nicht und all das. Also schluck das alles nicht selbstverständlich, sondern forsch nach der Wahrheit, wer ist hier zu Hause. Und du wirst dich wundern, was für ein liebendes, fühlendes, real existierendes Wesen hier drin ist. Und das sind wir alle. Das ist das gleiche Wesen wie hier, wie in dir. Das gleiche liebende Wesen, das gleiche liebende Wesen. Worauf wartet ihr? Das Morgen wird das gleiche sein wie dieser Moment jetzt. Wake up, look within, no effort, ohne Mühe. Tauch ein in diese Stille. Diese Stille spricht. Dieses Nichtwissen weiß. Wer Ohren hat, der möge hören. Wer Durst hat, der möge trinken. Wir sind frei.
Heißt es quasi Klartext, ich muss jetzt mich von negativen Menschen oder Menschen, die ich nicht mag oder wo ich immer gedacht habe, die tun mir nicht gut, mich eigentlich nicht mehr fernhalten, sondern begegne denen einfach mit Hingabe und Also ich habe halt vorher immer gedacht, hey, wenn ich merke, der Mensch tut mir nicht gut.
Das gilt auch weiterhin. Für dich gilt das weiterhin. Wenn dir der nicht gut tut, dann steig ihm auf die Füße. Sogar. Noch ein Schritt weitergehen. Achte wirklich auf das, was der gut tut. Folge dem, was der gut tut. Und entweiche dem, was der nicht gut tut. Das ist ein ganz klarer Klartext für dich. Das heißt nicht, dass du nicht so weit bist, dass du nicht alle lieben kannst. Überhaupt nicht. Das ist nicht dein Thema momentan. Das kommt vielleicht danach. Dein Thema ist wirklich deine Grenzen, deine Würde, dein Respekt für dich weiter auszubauen. Diese wunderschöne Blume, die du bist. Diese wunderschöne Frau, die du bist. Zu lieben, zu respektieren. Und wenn dir jemand nicht gut tut, weiche ihm aus. Geh einfach woanders hin. Zu Leuten, die dir besser tun. Zu jemandem, der dich mehr schätzt. Das heißt nicht, dass du, jemand tut dir nicht gut, weil der hat gesagt, der soll dich jetzt auch lieben. Mist. Ich jetzt lassen, dass ich dieses Arschloch liebe jetzt. No. Das ist genau der Trick, die Falle der Religion. Liebe deine Feinde. Okay, wenn aber jemand wirklich als dein Feind in deinem Herzen manifestiert, ist wirklich jemand, der dir wehtut, wie kannst du den lieben? Entweder nimmst du auch ein Schwert und stichst es ihm ins Herz oder du nimmst deine Beine um und rennst weg. Das ist eine normale, vernünftige, psychologisch gesunde Reaktion. Daher gilt das weiterhin für dich. Wenn man mit der Zeit erkennt, es gibt gar keine Feinde, der sich momentan als Feind manifestiert, verwechselt mich mit jemandem, mit seiner Mutter, mit seinem Vater, der projiziert gerade was in mich. Das bin ich doch gar nicht, was er meint. Dann plötzlich kannst du ihn tatsächlich verstehen. Und dieses Verstehen ist pure Liebe. Es geht sogar so weit, dass Jesus, während er gekreuzigt wurde, es waren ja keine Kumpels und keine Freunde, die ihn kreuzigen. Stell dir mal vor, jemand treibt dir Nägel durch die Hände. Er konnte sagen, verzeih ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Nicht, dass jetzt jeder, der dir daherkommt und dir auf die Füße steigt, sagt, hey, Kumpel, du tust mir zwar weh, aber du weißt nicht, was du tust.
Ja, ich glaube, also mir hat der Satz damals auch sehr geholfen, was dir passiert ist, persönlich gemeint. Die meisten ja selber mit sich immer nicht machen, wenn du getriggert wirst oder du irgendwie dann
reagierst. Beautiful, genau. Es zeigt einfach gerade, wo wir gerade sind in unserem Leben. Und das Leben geschieht in verschiedenen Phasen. Es kann sein, dass es in 2-3 Jahren eine andere Phase bei dir gerade wichtig ist und sich zu Wort meldet. Und dir dann auch gebührend den Rahmen eröffnen, das finde ich intelligent. Momentan ist es für dich wichtig, genau auf dein Herz zu hören. Genau das, was dir gut tut. Dem zu folgen, hundertprozentig. Egal, was in den Heiligen Schriften steht oder ein heiliger Pari erzählt hat. Du kannst mich vergessen. Vollkommen vergessen. Folge dir. Nimm mich höchstens als Stimme deines eigenen Herzens, wenn du möchtest.
Ja.
Ist es schon soweit?
Ja, aber ich kann.
Ja.
Du hast jetzt schon sehr viel zu dem Thema gesagt, Menschen, die einem nicht gut tun, aber nichtsdestotrotz will ich meine Geschichte kurz noch loswerden.
Ja.
Es gibt in dem Heim, in dem mein Vater seit 9 Monaten lebt, eine Frau, die uns seit kurzem angreift.
Oh.
Also die ist sehr, sehr stark dement und sie hält ihn für ihren Mann. Und wenn ich mit ihm zusammen bin und sie sieht uns, dann greift sie mich und ihn an. Sie stand schon so mit der Gabel vor mir und es hat mich sehr erschreckt. Und ich weiß, solchen Menschen soll man nicht widersprechen, aber es kam halt doch aus mir raus zu sagen, das ist nicht ihr Mann, das ist mein Vater. Ja, aber das hat sie natürlich nur noch mehr hochgebracht und sie hat mich furchtbar beschimpft. Und später, auch ein paar Tage später, nochmal meine Tochter, die mein Vater besucht hat, auch angegriffen und beide Köpfe zusammengestoßen. So. Und ich habe das Gefühl, ich muss meinen Vater schützen und mein Mitgefühl für diese Frau hält sich sehr in Grenzen.
Mhm.
Und ich weiß, ich bin ein Stück weit hilflos, weil das Heim auch nicht wirklich was machen kann.
Demenz im Heim und Demenz im Alltag. Können wir uns gleich nochmal drüber unterhalten. Namaste. Ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Verlauf. Und listen to the wisdom within the heart. Nothing else matters. Here everything is clear. All the answers are here already.